mit Thies.
Jetzt mit den beiden Hauptdarstellern aus 25 km/h.
Hallo.
Toll.
Du da im Radio.
Hier ist Baden, Baden. So, hier ist der Christian Thies im Badebade.
Ah.
So.
Ajo?
Ja.
Nee, das ist falsch, oder?
Ah, nee, Ajo ja. Ist auch pelzisch.
Ich habe mal mit meinem Bruder, also haben wir so Inselhopping in Griechenland gemacht, da haben wir Mädchen aus Baden-Baden kennengelernt. Die waren ganz süß. Die hieß Alexandra A. Weiß ich noch.
A.
Die ist mal ins Telefon gegangen.
A. So was Dreckiges habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ist das badisch?
So was Dreckiges? Nee, Dreckiges.
Das ist Dreckiges für dich habe ich überhaupt noch nicht erlebt.
Das, ah, das Hessische.
Hessisch. Hessisch, ja.
Erbarme, zu spät.
Die Hesse komme. Wir sprechen mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel aus 25 km/h und sagen erstmal Hallo nach Berlin.
Hallo nach Baden-Baden.
So, die beiden Easy Rider von der Spray.
Mit Sky Dumont.
Wie mit Sky Dumont?
Jetzt im deutschen Kino.
Ein Trailer gesprochen von Sky Dumont.
Habt ihr mit Sky gedreht, Mann?
Mit der Piemont-Kirsche. Nee, leider nicht. Nee, ach, wir machen uns immer ein bisschen lustig über diese Art, wie diese Trailer so eingesprochen werden. Der Sky Dumont macht es nämlich immer für Sony. Er macht es super, aber das ist schon...
Es hat immer einen sehr bestimmten Duktus.
Ja, und man raunt immer so ein bisschen.
Aber das ist doch auch mit Synchronisation so, oder? Könnt ihr einen Film gucken, der synchronisiert ist?
Sollte man komplett boykottieren, finde ich absolut falsch. Ich weiß nicht, ich habe neulich mal gehört...
Meistens sind die Stimmen sehr übertrieben.
Natürlich!
Nein, es ist wirklich so, dass man denkt, wer hat sich das eigentlich mal ausgedacht? Ich glaube, es ist tatsächlich eine Idee, also ich will jetzt nicht keinem zu nahe treten, ich glaube die Nazis.
Ja, ich glaube auch.
Es ist so. Und deswegen sprechen die Deutschen ja auch so entsetzliches Englisch, ja. Und es führt auch ganz oft zu Missverständnissen. Ich hatte so eine Situation, als ich mich selbst synchronisieren musste vom Englischen ins Deutsche, in dem Film Clouds of Sils Maria. Und da spielt die Juliette Binoche so eine alternde Filmdiva. Ja? Und dann habe ich gesagt, kann ich schon mal die deutsche Stimme von der Juliette Binoche hören? Und dann haben die mir das eingespielt und die sagt dann so... Ja, Klaus, komm rein, setz dich. So, und dann, die macht halt mit der Stimme das, was die Juliette Binoche spielt, ja, aber nicht über die Stimme. Und das ist fatal. Das machen die ja im Grunde alle. Deswegen haben wir auch so ein völlig falsches Bild von dem Habitus von amerikanischen Cowboys, weil der Synchronsprecher sieht, aha, verstehe, cooler Typ, kann ich, mache ich dann über die Stimme und so. Ja, gestern, ich kann es jetzt nicht, aber...
Ich halte vieles für doppelt gemoppelt.
Ja.
Bjarne, hast du dich auch schon synchronisieren müssen?
Selbst? Ja, natürlich, das müssen wir ja immer mal. Also,
ist es denn schwer, sich selber zu synchronisieren und quasi die gleiche Vocal Performance nochmal zu reproduzieren im Studio, in dieser künstlichen Situation?
Es ist wahnsinnig schwer. Also ich habe jetzt noch nicht viel im Ausland gedreht, aber man muss sich ja oft nachträglich synchronisieren, wenn Sachen vom Ton nicht so gut funktioniert haben, weil vielleicht gerade ein Rasenmäher lief oder ein Flugzeug vorbeigeflogen ist. Das ist insofern schwer, weil man vor dem Mikro oft nur eine Emotion trifft. Also man spielt ja manchmal was zwischen zwei Emotionen ist. Also was ein bisschen differenzierter vielleicht ist. Und vor dem Mikro muss man sich dann meistens für eine der beiden Emotionen entscheiden. Und das wird dann immer flacher.
Und warum geht das nicht vor dem Mikro?
Ich kann es nicht sagen, aber wenn man nur die Stimme zur Verfügung hat und nicht in der Situation ist, dann schafft man es oft nicht, was noch mitschwingen zu lassen, was beim Spiel einfach manchmal glücklicherweise passiert. Und habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, es ist schwer, wenn man nur die Stimme hat, was Indifferentes zu machen, weil das dann, das wird dann schwammig. Also entscheidet man sich zwangsläufig irgendwie für eine Emotion.
Andererseits könnte man, wenn man es körperlich auf die Bühne bringen will, auch nie diese geilen Filmtrailer sprechen. Ne? Also so als Schauspieler auf die Bühne. Das ging wieder um andererseits.
Ja, aber es ist auch so, also ich merke es, wenn man jetzt zum Beispiel in eine echte Emotion geht beim Spielen und meinetwegen weint, ja, dann verändert sich ja auch die Stimme. Ja, und das dann aber zu reproduzieren, ohne dass man in der Emotion ist, dann merkt man, das fühlt sich dann so komisch gemacht an. Ja,
das ist
dann,
wahnsinnig schwer.
Mach ja die Stimme so. Aber das stimmt dann irgendwie. Das
ist ganz schön.
Aber. Ja?
Ja. Ja, aber das Ding haben uns die Nazis tatsächlich gelegt.
Ist so, ne?
Die, glaube ich, Filme verändern wollten von ihrer Aussage. Und dann ist deswegen anfingen, irgendwelche Filme neu zu besprechen. Ich meine Iris Berben oder sowas.
Interessant. Ja, ich habe da auch neulich viel drüber nachgedacht im Zusammenhang mit dem Film, den ich gemacht habe. Mackie Messer, wir kommen gleich auf unseren Film, aber Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Ja. Und zwar, dass ich das Gefühl habe, die Art, wie wir Filme gucken, ja, und im Grunde auch, wie Popkultur funktioniert, ist ganz stark beeinflusst von der faschistischen Propaganda Goebbels, ja, Weil man, nach dem Brecht ja gesagt hat, man muss zeigen, dass man zeigt, also indem er alles durch den Prozess sozusagen durchlässig gemacht hat und gesagt hat, der Zuschauer darf doch wissen, dass das Schauspieler sind, haben die Nazis wieder den Zuschauer für dumm verkauft und gesagt haben, wir setzen auf die perfekte Illusion, weil sie nämlich genau nicht wollten, dass die Leute sehen, dass es inszeniert ist. Und das finde ich einen interessanten Gedanken.
Na, guck mal, und wenn einer das weiß, weil er die ganze Zeit Nazis spielen muss, im Prinzip bist du das.
Wen denn?
Du spielst doch, weiß nicht, drehst du nicht gerade in Minsk?
Doch. Woher weißt du das?
Guck doch mal deine Frisur an.
Lars, das stimmt ja. Ich habe jetzt wirklich gerade gestutzt. Woher weiß er das? Weil das kommt alles noch. Ich drehe wirklich nächstes Jahr 4 Filme, die im Nationalsozialismus spielen. Ja. Und habe auch die dementsprechende Frisur und leide da auch wahnsinnig drunter.
Während Bjarne, glaube ich, oder der darf Rock'n'Roll sein, oder? Der darf den Rock'n'Roll gerade leben auf dem Kopf.
Auf dem Kopf, ja, aber sonst auch. Ich darf den insgesamt leben.
Also ihr beiden als Brüder in diesem Film, erstmal rein äußerlich gesehen, nicht unbedingt Brüder. Die Sorgen hattet ihr auch, glaube ich, am Anfang, oder? Ob man euch die Brüder abnimmt. Was letztendlich hat die Caster davon überzeugt, ihr beiden müsst es machen zusammen?
Also, ich weiß nicht, woher du diese Information hast. Wir hatten diese Sorge.
Woher
nicht.
Hast du da die Information?
Wer hat da die Infos gegeben?
Also wir hatten entweder war es der Björn oder
eine undichte Stelle.
Wir hatten keine Angst, dass man uns die. Also ich habe das zumindest nicht gesagt. Dann ist, kommt es von Lars. Yeah. Also dass man uns die Brüder nicht glaubt.
Ich auch nicht.
Ich glaube.
Eine alte Journalistentaktik. Die beiden Gesprächspartner aufeinander hetzen.
Versuchen Keil zwischen uns zu treiben. Könnte ich eine eigene Kabine haben gerade? Es ist mir sehr unangenehm. Mit diesem Lars. Also wir hatten keine Angst, dass man uns die Brüder nicht glaubt. Uns war wichtig, dass es über eine Freundschaft hinausgeht, dass dieser Film ist auch deshalb besonders, weil wir eben Brüder sind, weil zwischen Brüdern eine bestimmte Emotionalität herrscht, die unter Freunden nicht herrschen kann. Und das war uns wichtig, aber wir hatten jetzt keine Angst. Und die Casterin, möchtest du den Namen sagen?
Nina
Haun, hatte die Angst auch nicht, sondern die hatte die Idee, uns beide als Brüder zu besetzen.
Wir haben so einen Spaß daran, immer Nina Haun zu sagen, weil wir wirklich beide totale Fans sind. Yeah. Und weil man wirklich dazu sagen muss, und das ist keine erfundene Geschichte, die Casterin Nina Haun, die mich mehr oder weniger entdeckt hat damals, das war die Casterin, die mich für alle anderen von Maren Ade vorgeschlagen hat, der im Grunde mein Durchbruch beim Film war. Und das ist, wie gesagt, keine erfundene Geschichte, die hat nur unsere beiden Namen gesagt. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass sie sagt, ihr wollt einen Film über ein Brüderpaar machen. Ich habe das Drehbuch gelesen, Bjarne Mädel, Lars Eidinger. Und Bjarne und ich, wir kannten uns vorher gar nicht. Und dass das dann so aufgeht, das ist schon der große Verdienst von einer Casterin. Und das ist eine absolute Begabung, sowas vorauszusehen, dass da eine Konstellation so fruchtbar ist. Ja, und Bjarne und ich, wir haben uns richtig lieben gelernt. Wir haben tatsächlich ähnlich wie diese Brüder eine Entwicklung gemacht über den Drehzeitraum und sind am Ende wirklich, also uns verbindet inzwischen ein nahezu brüderliches, sehr liebevolles Verhältnis.
Schweißt du einen Film denn eigentlich jetzt zusammen für den Rest des Lebens oder ist das in 2 Jahren in eurem Business alles wieder vergessen?
Es ist eigentlich jetzt schon wieder vergessen. Lars dreht in Minsk und da denkt er auch nicht an mich. Also braucht er jetzt gar nicht so zu tun. Nur weil wir jetzt hier sitzen.
Nee, das stimmt allerdings.
Es ist so, dass man sich erinnert bei einem tollen Film, so wie jetzt bei 25 km/h, als hätte man diese Zeit wirklich erlebt. Also wir haben das ja nur gespielt, aber ich habe wirklich das Gefühl, wir haben diese Reise zusammen durch Deutschland gemacht und wir haben zueinander gefunden in dieser Zeit. Also das ist das Besondere vielleicht, wenn die Chemie stimmt, dass man dann was erlebt, was man dann wirklich als echte Erinnerung mitnehmen kann. Und nicht nur als Arbeit, sondern wirklich weil wir eben diesen Beruf haben, Sachen zu erleben und zu erfühlen, die dann sich echt anfühlen, im besten Fall, nimmt man die dann auch als echte Erinnerung mit in sein Leben.
Ihr demonstriert ja unglaubliche Fähigkeiten. Also ich meine, ihr macht ja Dinge, mit denen ihr wirklich verblüfft.
Stehen, also, sprechen, laufen,
das ist
Text
lernen,
sitzen.
Das ist total.
Also du hast völlig recht.
Das Steppen erstmal, das beeindruckt unglaublich. Ihr steppt richtig. Und das kann man auch nicht digital, glaube ich, machen.
Ich saß noch mal im Kino und war auch richtig stolz so und dachte so, wow, endlich hat man mal so einen Film, wo man das alles auch zeigen kann. Weil Bjarne und ich sind uns auch da sehr ähnlich, dass wir so viele Talente haben, die wir dann mal, also...
Also ihr konntet das vorher schon?
Naja, Tischtennis zum Beispiel, ja, das spielen wir beide wahnsinnig gerne. Oder dann am Ende sieht man uns ja Fußball spielen zum Beispiel, ja. Und dann sieht man einfach, da sind zwei Jungs, die können richtig Fußball spielen, ja.
Ja gut,
und
beim Fußball, finde ich, geht's noch so. Also ich beim Tischtennis,
nee.
Ja, beim Fußball.
Das ist richtig gut, wie ich
das... Ja, aber das ist so im Park. Das ist so im Park.
Trotzdem.
Also, da kann man aber
nicht. Also da gibt's, da kann ich 1000 Schauspieler nennen, die, na gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, nee, ich habe mich einfach gefreut, so, weil okay. ich habe einfach als Kind oder Jugendlicher sehr viel Zeit auf dem Sportplatz verbracht und dass man das dann mal so zeigen kann, ja. oder davon irgendwie so ein bisschen profitieren kann in seinem jetzigen Beruf. Nee, aber was ich sagen wollte, mit dem Steppen hast du natürlich völlig recht, weil im Gegensatz zum Tischtennis war Steppen was, das fanden Bernd und ich jetzt nicht so interessant.
Wie nicht interessant?
Naja, oder, also wir haben uns da so ein bisschen gesträubt, so, das war jetzt nicht so, ja. Als es hieß, ihr sollt eine Steppnummer machen, haben wir gedacht, oh weia, also Steppen und so, das ist so, mhm. Wir können das nicht und dann ist es auch so, im Grunde ist es wie so ein Sinnbild für Schauspielerei, finde ich, ja, weil man fängt so bei Null an, so ganz kleinteilig und es ist alles wahnsinnig mühsam und am Ende muss man es dann aber so verkaufen, als wenn es ganz leichtfüßig und selbstverständlich und ohne Anstrengung passieren würde. Und dann war das nämlich so, dass wir sehr viel trainiert haben, ja. In Berlin, Steglitz, und dann am Drehtag wurde dieser Marktplatz gemietet, wir standen da, hunderte von Statisten und es hat die ganze Nacht geregnet. Also man konnte eigentlich gar nicht steppen, weil der Boden war glatt und so. Und dann ist eigentlich die große Kunst, gute Laune zu behalten, weil am Ende will natürlich keiner schlecht gelaunte Jungs beim Steppen sehen, die sich nicht auf den Füßen halten können, weil der Boden glitschig ist, sondern das muss man dann alles zurückstellen.
Hammer, und du bist über deinen eigenen Arm gesprungen. Diese eine Szene.
Nee, übers Bein.
Übers Bein ist das.
Ja,
irgendwas.
Ja, genau. Ich nehme so das eine Bein in die Hand und springe dann mit dem anderen einmal raus und wieder rein. So, das habe ich damals, das ist auch sowas, das haben wir halt damals endlos in den Diskotheken geübt. Und dass man das mal unterbringen kann, habe ich mich gefreut, ja.
Bjarne, was war für dich das Schwerste zu erlernen in diesem Film? Auch das Steppen.
Ich glaube, das Hochdeutsche.
Das ist ja aber ganz gut.
Ja, ich fand da auch. Also man hat ja nicht gehört, wo ich herkomme. Wo ich von weg komme und welche Gegend war.
Du sprichst nicht also, mal Dialekt im Film eigentlich.
Nee, null.
Eigentlich,
null.
Aber ihr Schwarzwälder im Film, seid ihr Schwarzwälder. Eigentlich, Björn, hättest du, der Tischler, der im Dorf wohnen bleibt, im Gegensatz zu dem Bruder, hättest du eigentlich ein bisschen noch diesen schönen Dialekt?
Habe ich auch immer gesagt.
Ja, wir haben das mal ganz bewusst nur an einem Satz, wo ich den Pfarrer nachspreche, habe ich das Schwäbische rausgeholt, um zu zeigen, dass ich es natürlich drauf habe, aber wir uns bewusst dagegen entschieden haben. Weil es soll ja nicht so ein Lokalfilm werden. Also das ist ja für ganz Deutschland. Wir fahren ja durch ganz Deutschland. Ich wollte noch zum Steppen sagen, was eine große Herausforderung war, dass uns beiden wichtig ist, es sind wirklich unsere Füße, auch wenn mal auf die Füße geschnitten wurde vom Film, wir haben alles selber getanzt und wir sind auch alles selber gefahren. Also wir haben unsere Stunts komplett selber gemacht.
Waren das wirklich nur 25 km/h im Film? Manchmal sieht es ein bisschen schneller aus. Vor 26. allem, wenn Lars überholt.
Manchmal waren es 26, ja. Nee, es war tatsächlich ein bisschen schneller, hast du schon völlig recht. Also
wir mussten auch zwangsläufig, weil wir am Ende ja auch alleine auf der Zündapp fahren und die brauchte einfach ein bisschen mehr Kraft, um auch irgendwie dann die Flucht spielen zu können und da hatte die ein bisschen mehr Power. Und damit dann nicht immer die Zündapp schneller ist, hat dann die Puch auch ein bisschen mehr gekriegt und das hat sich dann ging dann immer so ein bisschen hin und her, wie bei einer guten Bruderkonkurrenz haben wir dann beide immer gesehen, dass unser Mofa-Schrauber immer ein bisschen nachhilft.
Aber weißt du was, bei den Tischtennis-Szenen, da habe ich tatsächlich gedacht, das ist digital nachbearbeitet, wie der Ball
überhaupt. Nee, wirklich? Das war auch eine Überlegung.
Ohne Witz, ja.
Das war eine Überlegung, da haben wir uns halt.
Das sah manchmal so künstlich aus, ehrlich gesagt, dass ich gedacht habe, das ist digital gemacht.
Nee, das war auch erst die Idee. Bei Forrest Gump kann man das ja sehen, das funktioniert ja super. Die machen einfach die Bewegung und dann wird der Ball reinmontiert.
Total.
Nee, das fanden wir, hatten wir keinen Spaß dran. Wir wollten natürlich richtig spielen. Aber dieses ganze Tischtennis-Match ist halt auch komplett durchchoreografiert. Das war relativ schwer. Man denkt halt immer so, klar, die sagen so, spielt mal eine Runde und wir halten die Kamera drauf.
Richtig.
Und am Ende blenden wir den Spielstand ein. Das war nicht so. Also da war jeder Schlag, war klar, wo der landen muss, wie der pariert wird mit der Vorhand, mit der Rückhand, ob es ein hoher Ball ist oder ob es ein Winner ist. Und das hat aber Spaß gemacht.
Dann habt ihr ja tagelang eigentlich eine Tischtennis-Szene gedreht.
Ja, drei.
Ja, wirklich lange gedreht und auch sehr, sehr lange dafür proben dürfen, zum Glück. Also anders als beim Steppen war das ja ein großes Geschenk, dass wir Tischtennistraining bekommen haben von zwei ganz tollen Trainern. Markus Twisselmann und Hartmut Lohse. Und wir hoffen, dass wir einen Tischtennisboom auslösen können mit diesem Film. Also, dass die Leute sich alle wieder Mofas kaufen, ein bisschen langsamer fahren und in die Tischtennisvereine eintreten. Weil Tischtennis macht super Spaß. Das kann man drin machen, wo es schön trocken ist und warm. Und man muss sich sehr konzentrieren. Ja, ist also auch was für den Kopf und für den Körper.
Bjarne, was ist eigentlich mit deinem Finger? Der ist verletzt, der ist in so einer Lederhülle im Film. Da wird mehrfach auch noch darauf hingewiesen, sodass der Zuschauer natürlich denkt, das wird nachher aufgelöst. Ey, und am Ende kein Wort davon.
Verrückt, ne?
Ey, was ist passiert? Rausgeschnitten worden dann?
Nee, das war von Anfang an klar, dass der irgendeine Art von Verletzung oder Verkrüppelung hat, die wir aber nicht zeigen wollen, sondern einfach auch nicht groß zum Thema machen, sondern das ist eigentlich, ja, das ist irgendwann mal in der Schreinerei passiert. Wird nicht groß erwähnt. Das ist nur eine kleine Besonderheit. Also im Film inhaltlich braucht man sie dann später so als Wendepunkt, weil Hantel dann im Spiel drauf kommt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist so ein Wendepunkt, wo auch dadurch, dass das erwähnt wird oder zum Thema gemacht wird, die Brüder nochmal zusammengeschweißt werden, weil sie auf einmal füreinander mehr kämpfen. So. Das ist ja oft so, wenn dann irgendwie auf der Schwäche eines Partners rumgehackt wird, dann steht man für den ein. Und das macht Christian dann in dem Moment, reizt ihn das noch mehr.
Christian, wer nennt denn eigentlich eine Hauptfigur Christian, Lars? Ich meine, du heißt Christian, was ist das für ein Name?
Diese Namen sind sowieso immer lustig, ne? Ich vergesse dann auch manchmal, aber wie man so hieß in deiner Karriere. Also lustigerweise hieß ich ja bei alle anderen auch Chris. Christian, finde ich eigentlich... Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht Christian heißen, aber ich fand auch schon immer Lars, ehrlich gesagt, einen doofen Namen. Ich mochte Lars nie. Ja. Ja, das hat so keine Dynamik, wenn so einer kommt und sagt, hallo, ich heiße Lars. Also da schläft man ja schon ein.
Total.
Das sind vier Buchstaben, man hört nur drei. Das ist kein
Lars also, ist ein Kiffername.
Der wurde so ein bisschen...
Was mit Lars? Der ist breit.
Aufgewertet durch Leute wie Lars von Trier oder so. Ja. Und der kommt ja aus Skandinavien, also aus Schweden, der Name. Und da sagt man, was ich interessant finde, Lars.
Lars.
Ja.
Ja, wie Larschen. Stimmt.
Aber in Deutschland Larsch zu heißen, weiß nicht.
Und der Bjarne ist ja auch aus Skandinavien bestimmt, oder?
Der ist aus Norwegen.
Ah, der ist Norwegen.
Aber Bjarne Mädel, super Name.
Ich habe auch noch einen mittleren Namen. Also der vom Rhythmus sehr schön ist. Mein Gesamtname ist rhythmisch sehr schön, sehr gelungen, würde ich sagen. Bjarne Ingmar Mädel.
Du heißt nicht Ingmar.
Ich heiße Ingmar. Ja.
Krass.
Ja, verrückt.
Bjarne Ingmar.
Das ist was, ne?
Damit Bjarne kann man ja Ingmar fast schon Mädel. Und Sky Dumont.
Kann man fast schön Karriere machen.
Ihr beiden werdet natürlich immer nach den verrückten Jugendtrips gefragt, die ihr früher gemacht habt. Also vom Bjarne weiß ich, der ist mal bis nach Ghana. Ganz kurz vielleicht Lars erstmal, da ging es nur bis zur Zugspitze von Berlin aus.
Oh ja,
aber was war das für ein Trip? Hat mir deine Frau erzählt.
Du bist ja echt informiert. Was? Nee, ja. Wir sind mal mit dem
René. Ich bin noch mit dir zur Schule gegangen.
Okay, gut. Wir sind mal mit dem Renault Twingo meiner Mutter zur Zugspitze Snowboarden gefahren. Das war schon ein echtes Erlebnis. Aber ich bin auch mal mit meinem Bruder nach Amerika gefahren, USA, und wir hatten tatsächlich keine Karte. Also wir hatten nur auf dem Reiseführer hinten so eine Karte, wo aber die ganze USA drauf waren, also auf dem Cover sozusagen.
Ja.
Und daran haben wir uns orientiert und wir haben uns immer kolossal mit den Entfernungen vertan und kamen dann mitten in der Nacht am Grand Canyon an und so. Aber das war schön. Also ich weiß auch noch, wie wir durch L.A. gefahren sind und alle gefragt haben, wo ist denn jetzt hier die Straße mit den Sternen auf dem Pflaster? So, das ist so, als wenn jetzt hier in Charlottenburg jemand fragen würde, wo ist denn jetzt das Brandenburger Tor? Naja.
Und Bjarne, euer Trip bis nach Ghana, was war das für eine Aktion?
Da war ich 20 und bin mit meinem Cousin und drei Freunden von ihm mit alten Autos einmal quer durch die Sahara gefahren. Also das hat man, früher konnte man das noch machen. Da ist man einmal so durch Nordwestafrika und hat Autos da unten verkauft und sich damit die Reise finanziert. Ah. Heute würde ich davon abraten. Heute würde ich lieber mit 25 km/h durch Deutschland fahren.
Und da habt ihr sie alle verkauft, ja.
Haben wir alle verkauft und sind
also dann, so Schottinger, die man hier gar nicht mehr fahren darf eigentlich.
Ja, also die waren schon noch fahrtauglich, aber der TÜV in Afrika ist nicht ganz so streng wie der deutsche und deshalb kann man die da noch ein paar Jahre länger fahren. Auch wenn der Boden durchgerostet ist, Hauptsache das Ding fährt.
Ich war mit meiner Frau in so einem Last-Minute-Reisebüro und da haben am Ende meinte meine Frau noch, haben Sie nicht irgendwas ganz Exotisches? Und dann zog die Dame aus der Schublade, so ein DIN A4-Blatt, Sri Lanka, ja. Und da war ein ganz tolles Bild drauf von so einer Kolonialvilla, davor ein weißer Mercedes und ein freilaufendes Rehkitz, ja. Und da habe ich gesagt, wow, das sieht super aus, das machen wir. Dann haben wir die Reise gebucht und sind rausgegangen und sind gegenüber in die Buchhandlung und auf dem Weg dahin meinte meine Frau, sag mal, weißt du überhaupt, wo Sri Lanka ist? Und ich so, keine Ahnung. Und meine Frau meinte, Mann, Südamerika, ja. Und dann sind wir ins Reisebüro und haben festgestellt, stimmt gar nicht. Sri Lanka ist tatsächlich unter Indien, ja, die meisten werden es wissen, wahrscheinlich werden es alle wissen. Und wir sind auch in der Regenzeit da gewesen und diese Kolonialvilla stand in einem Gebiet, wo der Reiseführer gesagt hat, hier hat der Tourist rein gar nichts verloren. Aber das war wirklich der schönste Urlaub meines Lebens, weil wir dann von da aus mit einer Unterhose und einem Rucksack losgezogen sind und wirklich den abenteuerlichsten, schönsten, vielseitigsten, exotischsten Culture-Clash-Urlaub aller Zeiten hatten.
Wunderbar. Sie hörten Lars Eidinger im Lars-Minute-Büro.
Lars Eidinger, Bjarne Mädel, zusammen als Brüder in 25 km/h zu sehen. Danke für heute. Viele Grüße nach Berlin. Oder habt ihr den Film übrigens schon in Niedersachsen gezeigt? Denn aus dem Trailer alleine kennen wir alle die. Fick dich, Niedersachsen,
ja, genau.
Du hässliches Bundesland.
Ich glaube, da haben die genügend Humor, um das zu verstehen.
Das glaubst du.
Da fahren wir heute hin übrigens.
Ja?
Na, viel Spaß.
Das war übrigens Nordrhein-Westfalen.
Ja, ist mir egal.
Vielleicht war es das letzte Mal, dass wir euch beiden gehört haben.
Ich finde übrigens deine Stimme wirklich sehr besonders und toll. Ich höre dich sehr gerne.
Achso, du sprichst mit ihm.
Nee, ja, wirklich.
Aber nur, weil ich versucht habe, wie Sky Dumont zu sprechen.
Nee, einfach deine normale Sprechstimme, die ist sehr eigen. Ich kenne kaum jemanden, der so klingt. Also das ist sehr schön, direkt und speziell.
Talk mit Tees.